Wir möchten auf Gottes Wort hören, wie wir schon im Gottesdienst jetzt Gott begegnen konnten. Wir haben schon auf ihn gehört, auch durch die Bibel, und wir haben mit ihm geredet, unter anderem durch das Singen. Möchten wir uns Zeit nehmen, weiter auf ihn zu hören in der Predigt. Ich möchte beten, bevor ich den Text lese. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Wunder, für diese Verheißung, dass du da bist. Wir sind hier in deinem Namen zusammen und das macht einen Unterschied. Ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest, dass du jeden Einzelnen kennst, egal woher wir kommen, was uns bewegt, auch was wir glauben, wie wir uns fühlen in Bezug zu dir oder auf uns selber. Du willst und kannst uns begegnen, ganz besonders durch dein Wort. Ich bitte dich für jeden hier, dass wir deine Stimme hören können, mitten in unserer Situation. Dass wir das hören können, was du bereit hast, den Punkt, den Gedanken, den du uns mitgeben möchtest für unseren Alltag. Ich danke dir, dass wir damit rechnen dürfen, dass du da bist und wirken wirst. Amen. Es startet genau heute eine neue Predigtserie hier für euch als FEG Aarau und ich wurde da eingeplant für die erste Predigt. Und der Text ist Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 13. Wir lesen Epheser 6, Kapitel 10 bis 13, Verse 10 bis 13. Sonst ging es länger, ja, die gibt es gar nicht. Da heißt es ab Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Diese Verse hier sind ganz typische Verse für das Thema Glaubenskampf, nennt man das. Die bringen das so richtig auf den Punkt. Es gibt ein Buch, das dieses Thema Glaubenskampf, das auch über der ganzen Serie steht, dass das in einer Geschichte auf den Punkt bringt. Es ist nur eine erfundene Geschichte, die uns aber so etwas zeigen will, wie könnte das aussehen, dieser Kampf, um den es hier geht. Das Buch ist von C.S. Lewis und heißt Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Das ist ein eigenartiger Titel. Aber das wäre so vielleicht begleitend mal ein Buch, das man lesen könnte. Ich lese nur einige Sätze von der Einleitung dieses Buches, weil ich glaube, sie bringen es auf den Punkt, was hier die Herausforderung ist. Da sagt C.S. Lewis, es gibt zwei Irrtümer über die Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen einander und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Die Teufel selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Wie zwei Orte, die nicht gesund wären, so zu tun, als gäbe es diese geistigen Mächte gar nicht. Ja, das ist vorbei. Aber auch die andere Seite, die sich so sehr damit beschäftigt und ihnen fast zu viel Macht zuspricht. Beides wäre ungesund. Ich glaube, dieser Text bringt uns so in die Mitte. Und wir sehen in der Predigt, wie dieser geistliche Kampf aussieht und wie wir ihn bestehen können. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, der erste Punkt ist eigentlich die Hauptsache dieser Predigt, weil wie wir ihn bestehen können, das ist dann eure ganze Serie. Jede Predigt gibt wieder einen Aspekt dazu. Wenn es jetzt schon ein Kampf ist, ist es heute eher so, wie wenn der General vor der Schlacht die große Karte ausrollt und sagt, da steht der Feind und da wir und das ist die Strategie. Heute ist so das Karte ausrollen. Die nächsten Predigten dann, wie sieht das denn praktisch aus? Nun, um was geht es hier eigentlich? Paulus hat unterschiedliche Aspekte unseres Alltags beleuchtet kurz vorher. Es geht da um Familie, es geht um Arbeit, es geht um Ehe. Und jetzt sagt er, seid stark im Herrn und damit zusammenhängt, legt die Waffenrüstung Gottes an für euren Alltag. Wieso denn das? Was ist das? Wieso braucht es eine Rüstung? Wieso dieses Starksein? Und er sagt uns wieso. Es heißt im Vers 12, denn. Kurz vorher heißt es noch, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Und dann, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Paulus sagt, ihr braucht das, denn hier ist ein Kampf im Gange. Euer Alltag ist nicht einfach nur Alltag, sondern da geht es um mehr. Das ist der Sprache aus dem Krieg, vom Kämpfen und Rüstungen und allem. Und das wird jetzt auch die Predigt prägen. Das denkt daran, es ist ein Kampf im Gange und unterschätzt diesen nicht. Mir hilft das schon einmal, so das vor Augen zu haben. Das heißt, wenn ein Mensch Jesus Christus begegnet, ihn kennenlernt und an ihn glaubt, erlebt er, wie tiefer Friede in sein Leben kommt. Erlebt er Vergebung, vielleicht von Schuld, die man schon so lange mitträgt. Erlebt er eine tiefe Gewissheit. Aber er erlebt nicht einfach ein Leben, das ab jetzt so in Harmonie vor sich hin plätschert. Gleichzeitig erlebt er plötzlich einen Kampf, den er vielleicht gar nicht so kannte vorher. Plötzlich auch ein Ringen in sich, so den Willen Gottes tun zu wollen und dann vieles andere in einem, das das auch nicht will. Es kann erst richtig beginnen, dieser Kampf. Dieser Text sagt uns, es ist normal. Der Kampf ist normal im Glauben. Es gehört dazu in dieser Welt. Einmal wird es vorbei sein. Wenn wir bei unserem Vater, dem himmlischen Vater sein können, ist der Kampf zu Ende. Aber in dieser Welt ist es Kampf. Und dass wir Konflikte erleben, dass wir verletzt werden, dass wir manchmal nicht verstehen können, wie andere Menschen sich so verhalten, gehört dazu. Es ist nicht das Zeichen, dass wir grundsätzlich etwas falsch machen und sonst wäre Glaube immer so angenehm. Das ist tief Teil vom Glauben dieser Welt. Deshalb auch die Rede vom Kampf. Und wenn vielleicht jemand hier sitzt, der das gerade jetzt sehr erlebt, so, das hilft es, da kann man wie zusprechen, zu sagen, das sagt uns die Bibel so. Und du bist nicht alleine da drin, das erleben andere auch. Das ermutigt mich manchmal auch so, es klingt nicht ermutigend, aber zu merken, ja, das ist die Realität. Nun, was ist es für ein Kampf? Und das ist das Erstaunliche, das diesen ganzen Abschnitt prägt. Es ist ein Kampf nicht gegen Fleisch und Blut. Es ist ein Kampf, wo es nicht nur menschlich zu und her geht. Und das ist eine provozierende Aussage für unsere Zeit. Lange war das nicht so. Lange in der Menschheitsgeschichte war es Menschen klar, es gibt mehr als Fleisch und Blut. Und man hat da geglaubt, wenn man so die Geschichte zurückgeht, an alle möglichen geistigen Mächte von Dämonen und Göttern und alles. Nicht, dass das besser war, aber man rechnete mit der unsichtbaren Welt. Und dann gab es in der westlichen Welt einen großen Wandel, so durch die Aufklärung hindurch, wo man irgendwann sagte, das, was wir sehen, ist alles. Das, was wir anschauen können, wissenschaftlich untersuchen können, das ist alles und mehr gibt es nicht. Ich erinnere mich da an einen Professor, ich studiere noch an der Uni Zürich, bewusst so ganz säkular, und dieser Professor in der Biopsychologie sagt uns in der ersten Lektion, und denken Sie daran, es gibt keine Seele. Wo ist die denn? Es gibt nur Chemie, Hormone, Hirnströme. Vergessen Sie die Seele. Und er hat ein Stück weit recht, das ist naturalistisches Denken, oder? Aber Paulus sagt nein, es gibt mehr. Es gibt Dinge, die sind nicht sichtbar. aber die sind genauso real. Vielleicht manchmal sogar noch realer als nur das Sichtbare. Und rechnet damit. Und das provoziert. Wer jetzt hier sitzt und mit Glauben nicht viel am Hut hat, der spürt, vielleicht spürt es auch so, das ist so untypisch für unsere Zeit, von unsichtbaren Mächten zu reden, von geistigen Mächten. Aber die Bibel tut es, weil es wichtig ist für uns. Weil damit zusammenhängt natürlich auch, und Paulus sagt, es ist nicht nur gegen Fleisch und Blut der Kampf, damit zusammenhängt, dass auch wir Menschen nicht nur Fleisch und Blut sind, sondern dass es eben auch wie eine unsichtbare Seite von uns gibt. Man kann dem wie Körper und Seele sagen. Deshalb ist der Mensch zum Beispiel ewig. Und es ist nicht fertig, wenn wir sterben. Wenn es nur Fleisch und Blut ist, dann wäre der Tod das Ende. Aber weil wir Menschen nicht nur Fleisch und Blut sind, ist jeder Mensch von Gott einzigartig geschaffen, ewig. Und deshalb geht es auch um etwas in diesem Kampf. Es geht nämlich um Menschenseelen. Und da geht es um mehr als Leben und Tod. Da spüre ich etwas nur schon darin, von dieser Ernsthaftigkeit, wie Paulus uns an diesen Kampf so heranführt. Es geht um viel. Wer ist denn der Gegner? Das ist eine wichtige Frage, so in einem Kampf. Je nachdem richtet man sich dann richtig aus. Und es wird uns beschrieben, einerseits die Listen des Teufels. Das meint frei übersetzt auch die Tricks des Teufels. Der Begriff Teufel hier ist auch so ein Begriff, der eckt an in unserer Zeit. Und der eckt zu Teil berechtigt an, weil man verbindet Falsches damit. Eine mittelalterliche Figur mit Hörnern und so. Das meint die Bibel nicht, wenn sie vom Teufel spricht. Deshalb zögere ich manchmal auch. Wenn ich Teufel sage, merke ich, da wandern die Leute gerade in eine komische Richtung. Die Bibel sagt Diabolos. Und es ist wichtig, über diesen zu sprechen. Man kann es auch als Verwirrer, Durcheinanderbringer übersetzen. Die Bibel beschreibt ihn als Person, geistig, nicht Fleisch und Blut, wie ein Engelwesen, das nun aber wie gefallen ist und von Gott getrennt ist und nichts weiter will, als dass Gottes Willen sich nicht durchsetzt. Auf welche Art auch immer. Mit ihm zusammen heißt es hier, redet die Bibel von diesen Mächten, Weltbeherrscher der Finsternis, geistige Mächte der Bosheit. Das ist wie das Ähnliche. Es sind nicht Mächte aus Fleisch und Blut, aber Mächte, die nichts anderes wollen, als dass Gottes Willen sich nicht durchsetzt. Wo auch immer. Was zeichnet sie aus? Wenn wir da so durchgehen, sehe ich drei Eigenschaften. Sie sind mächtig. Es ist auch wichtig, es nicht schon zu Beginn zu negieren. Die Bibel spricht überraschend deutlich von ihrer Macht. Zum Beispiel von diesem Diabolos, vom Teufel, der wird genannt Herrscher dieser Welt im Johannes. Oder der Fürst der Luft, der in den Menschen wirkt. Oder ein brüllender Löwe, der umherstreift, drückt diese Macht aus. Zweitens, sie sind böse. Ist jetzt vielleicht nicht erstaunlich, aber es ist wichtig, das festzuhalten. Böse meint in diesem Sinn, es sind Mächte der Finsternis. Sie wollen, dass Gottes Plan für mein Leben sich nicht durchsetzen kann. Sie wollen, dass in Ehen und Familien und im Zusammenleben von Menschen und in Staaten und wo auch immer, das, was Gott so gut gedacht hat für uns Menschen, ins Gegenteil verkehrt wird. Und das ist ihr Ziel. Auf jede mögliche Art und Weise. Und drittens, sie sind Lügner, Täuscher. Wir sehen das ganz zu Beginn in der Bibel, diese interessante Geschichte, den ersten Menschen, Adam und Eva, im Paradies, wo doch alles vollkommen ist, dieses Gespräch zwischen dem Diabolos, dem Teufel in Form der Schlange und Eva. Gott hat ihnen gesagt, ihr dürft von allem essen, alles für euch. Aber diese zwei Bäume hier, da ist es für euch wichtig, dass ihr nicht davon esst. Was sagt in Form der Schlange der Teufel? Er sagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen. Das Durcheinanderbringen ist ja nicht knüpft wie an und verdreht es dann und sagt dann damit eigentlich, wow, das ist schon extrem, hä? Meint es Gott wirklich gut mit euch? Schränkt er euch nicht extra ein? Will er euch nicht etwas vorenthalten? Wäre nicht noch viel mehr für euch möglich? Ich glaube, ihr werdet da klein gehalten. Und so beginnt dieses, auf die Idee wären sie nie gekommen vorher. Das ist ganz typisch. Es sind Mächte, die durch Täuschung wirken. Also nicht nur offensichtlich, sondern häufig so auf unterschiedlichen Wegen, wie wir auch noch sehen werden. Paulus sagt uns damit diesen klaren, wichtigen und doch provozierende Sicht, die er uns hier gibt. Er sagt, wenn ich auf diese Welt schaue, auch auf die Not in dieser Welt, auf die Verzweiflung, auf die Kriege, auf alles, was furchtbar läuft, das ist nicht nur rein natürlich. Das ist nicht nur Fleisch und Blut. Das ist ein größerer Kampf dahinter. Und er sagt auch, wenn wir auf unsere Region schauen, zum Beispiel, wo ihr lebt, wenn ihr seht, was für Verzweiflung bei Menschen sein können, Süchte, Menschen, die sich kaputt machen, Ehen, die furchtbar sind, Familien, wo man untereinander leidet, es ist nicht nur Fleisch und Blut, was wir da sehen. Da ist mehr am Werk. Auch in der Gemeinde können wir das ruhig so sagen. Konflikte, Enttäuschungen, Verletzungen. Es ist eben nicht ein Kampf, der nur rein menschlich ist. Zu dieser Sicht lädt uns Paulus ein. Deshalb der ganze Rede vom Glaubenskampf. Wir sehen dann ein Schlachtfeld eigentlich. Das ist jetzt so eine etwas martialische Sprache hier. Auch wenn es ganz schön sein kann und so, die Bibel sagt, jeder Quadratzentimeter dieser Erde ist in diesem geistlichen Kampf. Es gibt keinen neutralen Grund. Es gibt nicht die Mächte der Finsternis und dann Gott und damit in der Mitte lebt man einfach irgendwie. Sondern jeder Bereich dieser Erde ist in diesem Kampf. Jeder Bereich unseres Lebens, unsere Hobbys, unsere Freizeit, unsere Gemeinden, unsere Ehen, unser Denken, alles ist Teil auf diesem Schlachtfeld. Also es betrifft uns einfach, ob wir es eben sehen wollen oder auch nicht, es betrifft letztlich alles. Und ich glaube, eigentlich hilft mir das auch, gewisse Dinge zu verstehen. Der Professor, den ich euch zu Beginn erwähnt habe, sagte auch etwas ganz Interessantes in seiner Vorlesung. Er sagte auch, wissen Sie, der Mensch ist in einem einzigartig gegenüber allen anderen Lebewesen. Etwas unterscheidet ihn dramatisch von allen anderen, was lebt. Seine Bosheit. Da haben alle geschluckt, oder so, die Zürcher humanistischen Studenten. Was? Schau, der Mensch, der betrügt, es gibt kein Lebewesen, das so hintergeht, so aufeinander auch losgeht wie der Mensch. Und er weiß nicht wieso. Er kann es sich nicht erklären. Paulus gibt uns eine Erklärung. Es ist mehr. Der Mensch ist eben mehr als Fleisch und Blut. Und deshalb ist auch das Leben als Christ eine Schlacht und ein Ringen. Und wenn hier steht Kampf, meint es nicht nur so einen angenehmen Kampf, es meint das Ringen an der Front. Man könnte sagen, da wo Blut und Schweiß da ist, wo man gar nicht Übersicht hat, manchmal nur strauchelt, so ein Kampf ist es. Also das ist das Wort dafür. Drei Merkmale, die ich denke, die wichtig sind hier noch zu erwähnen, dass dieser Kampf komplex ist. Also man kann nicht einfach sagen, ja, das ist jetzt nur menschlich, und das ist jetzt dämonisch. Es ist fast immer ein Ineinander, wo auch gute Dinge wie genutzt werden von diesen bösen Mächten, dass es zum Schlimmen wird. Und ich kann auch nie einfach sagen oder praktisch nie, ja, das war nicht ich, einfach das Böse hat mich halt gezwungen. Das sagt die Bibel, nein, da sind wir auch mitverantwortlich. Es ist immer auch komplex, da dürfen wir es nicht vereinfachen. Zweitens glaube ich, dass diese Mächte, weil sie Verwirrer sind, häufig verborgener wirken, als wir das vielleicht auf den ersten Moment denken. Vielleicht denkt man bei diesem Thema auch schnell an solche Dinge wie Besessenheit Und was da so damit zusammenhängt, das wäre ein ganz eigenes Thema noch. Meine Erfahrung ist, der größte Teil sind viel harmlosere Dinge, wie wir diesen Kampf erleben. Viel näher bei mir, als ich manchmal ahne. Ich glaube, und ich sehe diesen Kampf auch dort, wo Menschen bitter werden, wo sich negative Gedanken so ins Herz hineinfressen, dass ich sie fast nicht mehr loswerde, wo sich Unversöhnlichkeit in die Seele gräbt, mit all ihren Auswirkungen, wo das stechende Gefühl kommt, ich komme zu kurz, ich werde da vergessen, ich werde übersehen. Alles verständliche Gefühle, aber mit schlimmsten Konsequenzen daraus manchmal. Man kann brutale Konflikte zurückverfolgen bis zu solchen Momenten, solche Dinge beginnen. Und das zeigt mir, es betrifft auch mich. Auf diesem Kampf bin auch ich gefragt. Und wir Menschen sind, weil es keinen neutralen Grund gibt, ist jeder Mensch auch ein Werkzeug in diesem Kampf, in die eine oder andere Richtung. Auch das natürlich unbequem. Aber es gibt keine neutralen Soldaten, Soldatinnen in diesem Kampf. Drittens, es ist vielleicht unbequem. Ich selber predige da nicht so viel darüber. Ich bin froh, gibt es Auslegungspredigten, wo man Texte einfach auslegt. Weil es so manchmal unbequem ist, aber es ist so wichtig, dass wir die Realität richtig einschätzen. So habe ich da eine ganz einfache Illustration. Wenn wir jetzt hier oben ein Seilziehen organisieren würden, das wäre jetzt nicht so passend vermutlich. Wenn wir da an den Seil ziehen, ich sehe da, der Gegner, der hat 2 Personen am Start, dann schicke ich 4. Und wir verlieren. Er hat 5 am Start, dann denke ich, ja, jetzt nehmen wir 10, das schaffen wir schon. Und wir verlieren. Und dann hat er 10 und ich nehme 20, wir verlieren wieder. Weil ich nicht sehe, dass da weit hinten am Seil ziehen halt immer noch 50 mit. Ja, dann schätze ich es falsch ein. Der Text hilft uns. Schätzt es nicht falsch ein. Wenn ihr so handelt, das wäre alles nur Fleisch und Blut, nur menschlich, verkennt ihr die Tiefe des Kampfes, der dahinter ist, und ihr werdet verlieren. Paulus sagt uns, schaut es realistisch an. Das kann uns auch helfen, in Konflikten drin zu merken, es ist jeder Konflikt immer auch nicht nur Fleisch und Blut. Und wenn man dann von außen, erlebe ich immer wieder Leute, die sagen, manchmal denke ich das auch, die müssen doch nur zusammensitzen und das bereden, dann wäre es gelöst. Ist doch ganz einfach. Und wenn man mittendrin ist, merkt man, ja, das ist einfach so schwierig manchmal. Deshalb sagt Paulus, ihr braucht mehr. Ihr braucht die Waffenrüstung. Ihr braucht geistliche Kampfmittel. Ihr braucht diese Wahrheit, diese Gerechtigkeit. Ihr braucht das Wort Gottes. Ihr braucht Glauben. Und nehmt es auch in Anspruch. Das ist eigentlich eine realistische Sicht, dass wir unsere Kämpfe nicht wie unterschätzen. Deshalb sagt er auch, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es gibt nun, jetzt könnte man meinen, ist ja alles so der Schlachtplan, dass da ein riesiger, unsicherer Kampf ist. Einerseits in der Welt. Wer gewinnt wohl? Böse gegen Gut, Licht gegen Finsternis. Wer siegt? Hoffentlich die richtige Seite. Oder man könnte für mich persönlich denken, vielleicht kennt ihr so Comics, gibt es manchmal, wo so auf den Schultern eines Menschen sitzt so ein kleiner Teufel und ein kleiner Engel. Das ist kein biblisches Bild. Aber immer so, wem folge ich wohl? Schaffe ich es auch wirklich? Oder auch große Unsicherheit dann, was ist, wenn ich am Schluss dann trotzdem noch auf die falsche Seite höre und so. Die Bibel spricht ganz anders von diesem Kampf. Und zwar so, dass sie sagt, es ist schon gesiegt. Der Kampf ist schon geschlagen. Das Resultat ist bereits klar. Deshalb heißt es nicht, kämpft jetzt mit aller Kraft, sondern werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke von Jesus. Wie hat sich seine Stärke gezeigt? Wie hat sich sein Sieg gezeigt? Nun ist es für Gott klar, dass wir Menschen alle im Machtbereich des Bösen sind, von Natur aus. Das ist die geistliche Realität. Alle, unausweichlich. Und nicht die Gegenwart Gottes erleben. Durch Schuld anderer und durch unsere Schuld. Und nun weiß Gott genauso, dass wir dafür geschaffen wurden, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Dass wir fürs Licht geschaffen wurden. Und seine Liebe treibt ihn dazu, dass er selbst Mensch wird und in diese Welt hineinkommt, in diese geistliche Finsternis Gott selbst hineinkommt. Und das unglaublich schwach, als Baby. Stellt euch vor, der Herr vor Himmel und Erde kommt in diese Welt als ein ganz kleines Kind. Was will der bewirken in dieser Schlacht? Jesus wächst auf, lebt als Mensch ohne Schuld, auch da in vielem eigentlich unscheinbar. Jesus geht noch weiter bis zum Kreuz. Das heißt, dass er da am Kreuz unsere Schuld auf sich lädt und sie trägt. Ein riesiger Moment der Schwachheit und er stirbt. Jetzt haben wir Menschen es sogar geschafft, noch Gott zu töten. Jetzt haben wir wie den letzten Nagel eingeschlagen in unseren Sarg. Das war's jetzt. Könnte man meinen, wäre menschlich gesehen so. Dieser Moment der Schwachheit, wo der Sohn Gottes stirbt, ist der Moment der gewaltigsten Stärke, die je gesehen wurde. Dies in dieser tiefen Dunkelheit. Leuchtet ein Licht, das niemals mehr auslöschen wird. In dieser vermeintlichen Niederlage wird der gewaltigste Sieg sichtbar, der je gesehen wurde und je gesehen wird bis in alle Ewigkeit. Jesus Christus hat am Kreuz gesiegt und er ist auferstanden und lebt. Und es gilt, dass er die Macht der Sünde gebrochen hat, dass er den Tod besiegt hat und dass er die Mächte der Bosheit besiegt hat. Das heißt, er hat die Mächte der Bosheit entwaffnet, bereits, ihnen wie schon Waffen abgenommen. Und er lädt uns jetzt ein, nicht als erstes kämpfe mehr, sondern vertrau auf mich, deshalb seid stark im Herrn. Komm in meinen Triumphzug. Die Bibel beschreibt auch, es ist wie so einen geistlichen Triumphzug, wo Jesus als Sieger da ist und wir dürfen uns wie einreihen und einfach mitjubeln über seinen Sieg. Man wird in Ewigkeit staunen über diesen gewaltigen Sieg. Ich komme in diesen Triumphzug allein, indem ich meine Schuld anerkenne und sage, es stimmt, Herr. Ich bin nicht Teil von dir von Natur aus. Ich brauche dich und deine Vergebung und deine Gnade. Und das zählt. Und durch Glauben, indem ich sage, Jesus, bestimme du mich. Ich halte mich an dich. Nicht an das, was ich kann oder nicht kann, was ich geleistet habe oder auch nicht. Ich klammere mich an dich. Und ich weiß, du hältst mich. Und dann sehen wir, der Kampf ist entschieden. Er ist entschieden für mich. Es heißt dann, ich bin ein Kind von Gott. Und niemand kann mich aus der Hand meines Vaters reißen. Auch wenn wir jetzt von Kampf und von Schlacht reden, ich bin sicher und geborgen darin. Auch wenn es rundherum toben mag, er hält mich fest. Es ist entschieden über meinem Leben. Und wenn Zweifel kommen, das wäre jetzt auch Glaubenskampf, dann kann ich sagen, ihr habt hier den Schild des Glaubens, der hat sich verabschiedet. Das ist dann für die nächste Predigtserie oder die nächsten Predigten, dann kann ich sagen, auch meine Gefühle zählen nicht. Du, Herr, bist mein Leben. Und dann gilt es auch für diese Welt. Gott hat gesiegt. Und das wissen diese geistigen Mächte der Bosheit auch. Es sind nur noch Rückzugsgefechte. Also wir dürfen leben in einem großen Sieg und nicht in einem Kampf, wo man nie weiß, wie es wohl ausgeht. Die Frage ist, wie das genau aussehen kann. Weil ich selber kann nicht kämpfen, da wäre ich überfordert. Deshalb sagt Paulus, sei stark im Herrn, in der Verbindung mit Jesus, in seiner Stärke. Und gleichzeitig sind da diese Mächte, die doch noch Kraft haben. Es ist gar nicht so einfach, sich vorzustellen, was bedeutet das nun konkret. Mir hilft eine Illustration aus einem Buch, das das auch relativ gut beschreibt, die Pilgerreise von John Bunyan. So wie bildhaft, wie das Leben als Christ aussehen kann. Da kommt er so einen Ort und er sieht, da hat es Löwen, riesige Löwen und die sind da bei seinem Weg und er sagt zu seinem Begleiter, ich habe keine Chance. ich kann da nicht durch, ich werde da, ich gehe unter. Das kann es uns manchmal auch gehen, wenn wir so in die Zukunft schauen. Sein Begleiter sagt, schau genau hin. Die sind alle angekettet. Ist heute nicht mehr so tierschutzkonform. Aber diese starken Löwen haben alle eine Kette. Und die kommen nah, aber die kommen nicht zu dir. Du kannst mitten hindurchgehen. Und sie kommen vielleicht mit einer Pranke mal so nah, aber sie dürfen nicht näher. Bleib einfach in der Mitte. Ich glaube, das beschreibt diesen Kampf ganz gut. Die Mächte sind stark. Aber bleib einfach in der Mitte. Bleib bei Jesus. Ich glaube, das beschreibt Paulus hier. Suche ihn. Und da sind wir geschützt. Es ist schon entschieden. Er hat die schon besiegt. Und wenn ich in eine Richtung weggehe, dann kann es mich erwischen. Aber Jesus ist auch dann stark. Also er hält mich. Ich muss nicht denken, oh nein, dann bin ich weg. Aber das ist die Herausforderung im Glaubenskampf, bei Jesus zu bleiben und mich ganz von ihm bestimmen zu lassen. Eigentlich ist dann alles getan. Das umschreibt eigentlich den Titel für eure ganze Predigtserie dann auch. Wie ihr das genau tun könnt, das seht ihr noch. Ich möchte zum Schluss einfach da so zwei Aspekte wie schon vorgreifen, wie das aussehen kann. Wieso Paulus dann sagt, er packt nun die Waffenrüstung. Und diese Waffenrüstung wird in jeder Predigt ein Aspekt erklärt. Ein Punkt, wie ich es bei mir erlebe, der Diabolos ist ein Verwirrer und ein Lügner. Und was hilft, ist die Wahrheit. Wenn ich kritisiert werde, dann stört mich das manchmal nicht und manchmal ist die Kritik so, dass sie mich trifft. Hätte ich gerne weniger, also dass es mich trifft, da stehe ich doch darüber, aber manchmal trifft es. Und da merke ich, jetzt beschäftigt es mich so. Wieso eigentlich? Weil ich gerne gut ankomme. Also ich möchte doch, dass die Menschen zufrieden sind mit mir. Und da ist nichts Falsches dran. Aber jetzt kann dieses Gefühl von, ich möchte doch, dass man denkt, ich mache es gut, genutzt werden und es wird zu einem Werkzeug fürs Gegenteil. Dann frisst sich so die Kritik hinein. Ich denke, dass sich gerade diese Person das erlaubt. Da könnte ich auch noch einiges sagen bei ihr. Dann beginne ich vielleicht mit anderen darüber zu reden und die sagen mir dann auch, ja, das ist unerhört, das ist ja wirklich furchtbar. Dann kann es sein, dass man in der Nacht wach liegt und man beschäftigt sich immer damit und es nimmt einen gefangen. Dahinter eigentlich eine Lüge. So wichtig ist es mir, was andere denken. Und ich habe vergessen, was eigentlich Gott über mich denkt. Ich habe vergessen, dass mein Wert und mein Halt in seiner Hand ist. Und wenn er sagt, du bist ein Kind von mir und ich habe dir vergeben, ja, dann zählt am Schluss ja nicht, dass jemand nicht einverstanden ist. Da kann ich ja schon sagen, ja, ich bin doch ein Christ, jetzt hör doch auf, dass dich das so beschäftigt. Ja, so einfach ist es eben nicht. Ich kann nur Wahrheit entgegenhalten und sagen, ja, Jesus, du bist allein mein Halt. Und du bist mein Fundament und du bist mein Wert. Und ich darf als Pastor kläglich scheitern und ich habe nicht versagt vor deinen Augen. Und dort, wo ich falle, da vergibst du mir immer wieder neu, was ich habe, bist allein du. Und ich das wieder glaube, diese Wahrheit, kann ich wie die Tür schließen. Deshalb heißt es zum Beispiel in der Bibel auch im Epheser, lasst die Sonne nicht über eurem Ärger oder eurem Zorn untergehen. Und was da erstaunlich ist, ist der Satz, und gebt nicht Raum dem Teufel. Jetzt wissen wir vielleicht, wenn wir die Predigt nochmal durchgehen, wieso das passt. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Schließt die Tür. Legt ab, was ich da vielleicht gegen eine andere Person habe. Erkenne, wie ich geliebt bin, wie mir unverdient vergeben wurde, genau wie dem anderen auch. Und ich kann jetzt das loslassen, dass ich ihm morgen wieder offen begegnen kann. Und damit kämpfe ich geistlich und schließe wie die Tür hier. Und kann in der Mitte bleiben. Das wie der Einstieg in diese Serie, jetzt ist wie die Karte ausgerollt, so was dieser Glaubenskampf ausmacht. Wir haben gesehen, dass dieser Kampf dazugehört. Und doch die Realität ist, und das ist, was auch bleiben soll, Jesus hat gesiegt. Deshalb komm zu ihm oder bleib bei ihm. Ringe darum, dass er dich bestimmen kann. Das ist eigentlich der ganze Kampf. Und dort, wo wir merken, da trifft mich jetzt etwas, da nervt mich eine Person, da beschäftigt mich etwas, es durchzugehen und zu merken, wie kann ich da Wahrheit entgegenhalten? Wie kann ich da Türen schließen, dass daraus nicht Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Trennung, Streit werden muss, sondern Vergebung, Versöhnung, Heilung und die Kraft des Evangeliums erlebbar wird. Das ist das Ziel. Dafür möchte ich beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Realität, die du uns vor Augen hältst. Und ich danke dir, dass aber über allem steht, du bist der Sieger. Du hast gesiegt. Ich danke, dass du die Sünde, die Macht des Bösen und den Tod schon besiegt und dürfen wir einfach wie in deinem Sieg mit dabei sein. Hilf uns, dass wir von dir bestimmt sind in unserem Alltag und gerade dort, wo uns vielleicht Dinge verletzen, enttäuschen, wo sich das wie anbahnt, bitte ich, dass auch hier in der Gemeinde sich dein Sieg durchsetzen kann und Menschen dich kennenlernen dürfen und es ein Ort ist von deiner guten Botschaft, von deiner Gnade, von deiner Versöhnung. Amen.